Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute habe ich meine Lieblingskaffeetasse dabei. Darauf ist ein Bild zu sehen. Eine amerikanische Künstlerin hat es geschaffen. The Creation of Coffee hat sie es genannt. Die Erschaffung des Kaffee. Dabei hat sie einen Ausschnitt aus einem berühmten Deckenfresko reproduziert, also nachgemalt, und einfach eine gefüllte Kaffeetasse und eine Untertasse hinzugefügt. Jemand hat den Kaffee gemacht, das ist die eine Hand auf dem Bild, und dann ist hier jemand, der eine Hand ausstreckt und den Kaffee entgegennimmt und den halt gerne annimmt. Ein brillanter Maler hat übrigens das Original geschaffen. Gemeinsam mit euch allen mache ich jetzt eine kleine Reise in die Cappella Sistina, in die Sixtinische Kapelle in Rom. Diese Kapelle beherbergt einige der berühmtesten Gemälde der Welt, unter anderem das vorgenannte Deckengemälde. Wir erheben unseren Blick und sehen uns diese Deckenmalereien an. Urheber dieser Bilder ist niemand Geringeres als Michelangelo Buonarroti. Sie wurden am 1. November 1512 enthüllt und zeigen beispielsweise Szenen aus der Schöpfung, aber auch andere biblische Geschichten. Auf insgesamt 520 Quadratmetern mit sage und schreibe 115 überlebensgroßen Charakteren. Jesaja, Daniel, Noah, Jakob und Josef, Joel und Jeremia sind da zu sehen und eine Vielzahl namenloser menschlicher Gestalten. Eine Kapellendecke voller Charaktere, eine richtige Wolke von Menschen, die über einem schwebt. Diese Decken- und Wandmalereien spiegeln alle Fähigkeiten Michelangelos auf ihrem Höhepunkt wider. Absolutes Spitzenwerk aber ist das Fresko der Erschaffung Adams. Der Ausschnitt Die Erschaffung Adams ist ein weltbekanntes und oft reproduziertes Werk. Es zeigt, wie Gott der Vater mit ausgestrecktem Finger Adam zum Leben erweckt. Gott selbst lässt Adams Leben beginnen. Meine Kaffeetasse hier, die erinnert an das Gemälde der Erschaffung Adams und somit auch an die Wolke von diesen biblischen Charakteren dort in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Diese Wolke von biblischen Charakteren, das bringt mich jetzt zum heutigen Thema. Auch wir Christen haben eine solche Wolke von Zeugen um uns herum. So sagt es zumindest der Hebräerbrief im Kapitel 12. Lasst uns nun aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Doch inwieweit oder inwiefern ist Jesus der Urheber des Glaubens? Und wie kann Jesus der Vollender des Glaubens sein? Tauchen wir jetzt hinein in das 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Jesus Christus wird uns hier als der bessere Vollender vorgestellt und ich lese einfach ab Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Den ersten Abschnitt in Kapitel 12 würde ich mit folgender Überschrift betiteln: Gib den Glauben nicht auf. Nun schauen wir uns den Vers 1 etwas genauer an. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Und jetzt stellen wir uns wieder dieses Szenario vor. Um dich herum befindet sich eine große Wolke von Zeugen, wie eben in dieser Sixtinischen Kapelle in Rom. Diese Zeugen könnten die Helden des Glaubens aus Kapitel 11 sein. Noah, Abraham, Sarah und weitere werden da sogar namentlich genannt. Doch das 11. Kapitel schloss ja mit einigen merkwürdigen Aussagen, dass diese Zeugen nämlich die Verheißung noch nicht empfangen hatten. Sie kamen noch nicht zur Vollendung, heißt es da. Aber was fehlte diesen Glaubenshelden? Sowohl in der griechischen als auch in der lateinischen Sprache wird übrigens der Ausdruck Wolke gebraucht. Er beschreibt eine große Anzahl von Menschen oder Dingen. Zu dieser Wolke gehören sicherlich auch große Männer und Frauen Gottes, die seit den Heiligen aus Hebräer 11 gelebt haben. Ihre Biografien findest du in verschiedensten Bibliotheken. Manche dieser heiligen Menschen bleiben aber auch für immer unbekannt. Es sind ja nicht alle verzeichnet. Diese heiligen Zeugen veranlassen dich und mich zum Handeln. Sie rufen uns auf, mache dich frei von jedem Hindernis. Wirf jede Bürde und jede Sünde als nutzlosen oder schädlichen Ballast von dir. Wenn du dabei auf Jesus siehst, ist es machbar. Wenn du aber nicht auf Jesus siehst, dann wird es sogar unmöglich. Gib also deinen Glauben an Jesus nicht auf. Wenn du auf Jesus siehst, wird dir auch klar werden, was Sünde ist. Von einigen dieser Sünden redet die Bibel sehr, sehr konkret. Was soll nämlich abgelegt werden? Klar, wenn wir jetzt schon in Rom in der Sixtinischen Kapelle sind, so können wir auch im Römerbrief in der Bibel nachschauen und da werden wir auch tatsächlich fündig. Diese Bibelstellen aus dem Römerbrief kennen wir wahrscheinlich vom Bibellesen. Römer 13, 12b, so lasst uns die Werke der Finsternis ablegen. Das umschließt eigentlich viele Sünden, aber es ist noch nicht konkret genug. Schauen wir uns Epheser 4, 22 an. Legt also eure frühere Lebensweise ab, ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Jakobus 1, 21, legt ab allen Schmutz und alle Bosheit. Jakobus schreibt auch über andere Früchte der alten Natur, die in dem Leben eines Gläubigen nicht gesehen werden sollten. Dazu zählen Glaubenszweifel, Kapitel 1, die Verse 5 bis 8, die sündige Begierde, Verse 13 bis 15, das vergessliche Hören, Verse 22 bis 25, die Überbetonung von sozialen Unterschieden, in Kapitel 2, Verse 1 bis 7, die Gleichgültigkeit gegenüber Menschen in Not, Verse 14 bis 16, der Missbrauch der Zunge, Kapitel 3, ab Vers 3, Neid und Streit, Kapitel 3, ab Vers 13, Freundschaft mit der Welt, Kapitel 4, 4, Hochmut, Jakobus 4, ab Vers 5, Eigenwille, Oberflächlichkeit, Selbstvertrauen, Kapitel 4, die Verse 13 und 14, dann spricht Jakobus auch noch über die Gefahren des Reichtums, Kapitel 5, ab Vers 1, und über den Missbrauch des Eidschwurs, Kapitel 5, Vers 12. Und dann habe ich noch einen Bibelvers herausgesucht, der das besonders gut trifft oder beschreibt. Der Apostel Petrus nimmt hier mal wieder kein Blatt vor den Mund. Er redet nicht um den heißen Brei. Schauen wir uns 1. Petrus 2,1 an. Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Das waren jetzt Beispiele für Sünden, die wir ablegen sollen. Aus der Erfahrung oder aus der Praxis weiß man aber, dass es unterschiedliche Probleme mit der Sünde gibt. Man hat es in sogenannten Feldversuchen erforscht, man hat die Wirkungen untersucht, hat Wiederholungsraten gemessen und die Wahrscheinlichkeit für das erneute Eintreten eines Sündenszenarios bestimmt. Und die Ergebnisse sind doch etwas entzaubernd. Es gibt nämlich Sünden, die lassen sich ganz leicht vermeiden, aber sie werden nicht vermieden. Warum werden sie bloß nicht vermieden? Manche Sünden werden sogar verehrt, müssen aber abgelegt werden. Und ich denke, dass es in der Gesellschaft einige Sünden gibt, die wirklich verehrt werden. Möchte ich jetzt nicht im Detail nennen, aber ich denke, du kennst die eine oder andere Sünde, die verehrt wird. Manche Sünden sind verführerisch und deswegen besonders schädlich. Und hier ist noch eine Erkenntnis aus dieser Versuchsreihe. Manche Sünden sind gefährlicher als andere. Das ist mal ziemlich krass. Aber manche Sünden sind gefährlicher als andere. Und das hätte auch ich sagen können. Das ist keine besonders tiefe Erkenntnis. Aber wie gesagt, manche Sünden sind wirklich gefährlicher als andere. Und deshalb gib deinen Glauben an Jesus bloß nicht auf. Du brauchst Jesus in dieser deiner Situation. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es auch, lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Der Autor beschreibt in diesem geistlichen Bild Glaubenshelden der Vergangenheit als Zuschauer im Himmel. Das haben wir vorhin mit der Sixtinischen Kapelle so ein bisschen festgehalten und uns vor Augen geführt. Diese Glaubenshelden, sie jubeln uns zu, während wir in einem sportlichen Wettkampf voranstreben, um Entmutigung zu überwinden. Wir leben in einer Welt, für die der Wille Gottes keine Rolle spielt. Es kostet uns daher Kampf, um nicht komplett in den Einfluss des weltlichen Tuns zu geraten. Die Welt hat nämlich einen großen Bundesgenossen in unserem Fleisch. Wer den Weg des Herrn gehen möchte, kann sich auf Kampf einstellen. Wer Gottes Wort gehorsam sein will, kann in diesem Kampf aber auch mit der Hilfe und Unterstützung Gottes rechnen. Vers 2. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Sieht man sich verschiedene deutsche Bibelübersetzungen an, so findet man die Wörter Wegbereiter, jemand, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet, Anfänger und Vollender, Urheber, jemand, der in seiner eigenen Person den Glauben zu seiner Vollkommenheit gebracht und uns so das höchste Beispiel des Glaubens vorgelegt hat. Noch einmal Vers 2 in Kapitel 12 Hebräerbrief. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jede Geschichte wird von einem Autor geschrieben. Die Geschichte des christlichen Glaubens wurde von Jesus geschrieben, dem Autor und Vollender. Das ursprüngliche griechische Wort im Grundtext des Neuen Testaments für Autor ist Archegas. Es bedeutet Urheber, Autor, Gründer, Fürst. Man kann auch wie folgt übersetzen: der oberste Anführer, Prinz oder jemand, der in jeder Sache die Führung übernimmt und so ein Vorbild, ein Vorreiter in einer Sache, ja ein Pionier ist. Jesus ist der bessere Vollender. Darum gib deinen Glauben nicht auf. In Vers 2 lesen wir aber weiter. Wir wollen also auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. Gott erzieht dich. Ich lese Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Dort steht, ihr habt vergessen. Eigentlich kennen wir die eine oder andere Glaubenswahrheit, aber wir haben sie in unseren Herzen vergessen. Wir müssen uns jetzt neu daran erinnern. In Anfechtungen vergessen wir oft grundlegende Dinge. Man fragt sich dann ernsthaft, ob Gott noch immer alles in der Hand hat, oder man fragt vielleicht, ob Gott einen immer noch liebt. Und sicher hast du das auch schon erlebt, und man fragt sich, ob Gott wirklich diese Dinge zulässt, die das Herz gerade beinahe zerreißen. Schauen wir uns Vers 6 an. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Und ich möchte an diesem Punkt kurz innehalten und einiges erklären. Gott kann niemals der Urheber des Bösen sein. Die Züchtigung ist Gottes liebevolles Werkzeug der Korrektur. Wir sollten sie dankbar annehmen. Es ist das Training, das wir brauchen, um den Kampf zu bestehen, den wir mit Ausdauer laufen müssen. Manche schweren Dinge, die im Leben passieren, kann man nicht erklären. Man bekommt darauf keine Antworten. Eines wird aber immer wieder beobachtet. Wenn jemand Gottes Trost erfahren hat, kann er selbst Tröster für andere werden. Der Apostel Paulus beschreibt das in 2. Korinther 1 in den Versen 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Kommen wir zurück zu Kapitel 12, Vers 7 im Hebräerbrief. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Vers 9. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? Da steht, Gott behandelt uns als Söhne und Töchter. Die Beziehung des Gläubigen zu Gott besteht darin, dass Gott wie ein liebevoller, guter Vater für einen Sohn oder für eine Tochter da ist. Und ich weiß, es fällt manchen sicherlich schwer, das anzunehmen. Sie haben in ihrer eigenen Erfahrung nie einen liebevollen, guten menschlichen Vater kennengelernt. Doch auch diese Menschen können die Liebe Gottes des Vaters empfangen und auch wirklich verstehen. Wir können nicht alle aus eigener Erfahrung beurteilen, was ein vorbildlicher Vater ist, aber wir wissen intuitiv, was ein guter Vater ist, oder? Gott ist dieser perfekte Vater und er gibt uns diese Intuition. Man fühlt sich aber auch von seinem Vater betrogen oder enttäuscht, weil man ihn intuitiv mit unserem guten Vater im Himmel vergleicht. Wahrscheinlich gelingt es dir nicht leicht, aber versuche dich innerlich ein Stück weit von deinem erlernten Vaterbild zu lösen, zumindest für den Verlauf dieser Sendung, gerne auch danach. Gott, der Vater, ist größer, er ist überraschend anders. Er liebt dich, er nimmt dich an, er will dich, er kümmert sich um dein Anliegen. In unserem Text steht ja, so behandelt euch Gott als Söhne. Es geht Gott nicht so sehr darum, uns zu bestrafen oder uns für unsere Sünden büßen zu lassen. Das wurde ein für alle Mal am Kreuz getan. Seine Züchtigung und Zurechtweisung ist nur durch seine Liebe motiviert, nicht durch seine Gerechtigkeit. Er züchtigt uns, ohne zornig zu sein. Verstehst du das? Gott züchtigt uns, ohne zornig zu sein. Doch schauen wir noch einmal auf die irdischen Väter, Vers 10. Denn jene haben uns gezüchtigt oder erzogen, wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Die Vaterrolle hat sich über die Zeit auch immer mal wieder verändert. Bei den Griechen und in Sparta war die Mutter beispielsweise untergeordnet. Die Erziehung übernahm der Staat im Internat und mit militärischer Ausbildung. Bei den Römern war der Vater als Patriarch, Ernährer, Beschützer und Erzieher zugleich. Mütter hatten nicht viel zu sagen. In Zeiten großen kirchlichen Einflusses war Gott wichtiger als die Familie. Die Marienverehrung stellte überdies die Mutter in den Mittelpunkt. Zu Beginn der Industrialisierung hatte der Vater in erster Linie die Funktion des Ernährers, während sich die Mutter um die Kinder kümmerte. Denken wir aber auch an die entfremdeten Väter während der zwei Weltkriege bis hin zum bürgerlichen Vater als Versorger der Familie. Väter haben diese Funktion aber nicht mehr allein. Heutzutage kann auch eine Mutter das Geld verdienen und eine Familie versorgen. Trotzdem oder sogar gerade deshalb sind Väter wichtig und unentbehrlich und spielen heute eine aktive Rolle im Familienleben. Ich habe mich da natürlich ein bisschen eingelesen in das Thema und habe auch Statistiken gefunden. Mittlerweile nehmen ca. 1/3 aller Väter Elterngeld in Anspruch. Im Durchschnitt bleiben sie 3 Monate zu Hause bei der Familie. Dies hat auch positive Auswirkungen auf die Partnerschaft. Eine Studie aus Schweden hat gezeigt, dass die Scheidungsrate bei Vätern in Elternzeit beim ersten Kind 30% niedriger lag als bei jenen Familien, bei denen der Mann weiterhin arbeiten ging. Aber auch das ist richtig. Eine Studie der Philipps-Universität Marburg zeigt, dass Väter am zufriedensten sind, wenn sie in Vollzeit oder länger arbeiten. Für Väter gibt es kaum etwas, das einen so negativen Einfluss auf die Zufriedenheit hat, wie weniger zu arbeiten. Auch die Mütter sind glücklicher, wenn der Mann längere Zeit auf Arbeit verbringt. Die höchste Lebenszufriedenheit lag vor, wenn die Verteilung der Arbeitszeit von Vater und Mutter 80:20 betrug. Wir beenden jetzt diesen kleinen Exkurs und kommen zum dritten Abschnitt aus Hebräer 12. Ich lese ab Vers 12. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Wie ein Trainer oder Militäroffizier fordert der Autor des Hebräerbriefes uns alle als seine Mitstreiter auf, seid mutig, werdet aktiv. Er nannte vorher Gründe, um stark im Herrn zu sein, um die Entmutigung abzulegen. Die Zeit ist nun gekommen, dies zu tun. Beginne jetzt damit. Beginne neu. Welche Rolle ein Trainer spielen kann, möchte ich am Beispiel von Lukas demonstrieren. Lukas Dauser wuchs ca. 30 Kilometer östlich von München auf. Er ist deutscher Kunstturner und Sportsoldat bei der Bundeswehr. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio gewann er die Silbermedaille am Barren. 2023 wurde er in Antwerpen Weltmeister am Barren. Lukas Dauser sagte damals nach dem Wechsel nach Halle in Sachsen-Anhalt in einem Interview: Absolut, das mit Halle passt. Entscheidend ist dabei die Trainerfrage. Was Hubert Brüllock in den vergangenen 3 Jahren aus mir herausgeholt hat, ist unfassbar. Und die Trainingsgruppe mit Nils Dunkel und Nick Klessing tut mir gut. Wir pushen uns gegenseitig. Die Stadt selbst gefällt mir auch. Hier ist alles so familiär. Wir haben kurze Wege bis zur Sporthalle oder auch in die Stadt hinein. Das schätze ich, bis hin zu den Spaziergängen an der Saale.
والكرامتي أرفع أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل
Entscheidend ist also die Trainerfrage für den Kunstturner Lukas Dauser. Den Verfasser des Hebräerbriefes könnte man auch als Trainer sehen, und er vermittelt die Bereitschaft zu arbeiten und für den Herrn unterwegs zu sein, wenn er schreibt, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte. Diese Bereitschaft, für Jesus unterwegs zu sein, verschwindet leider sehr schnell, wenn jemand der Entmutigung nachgibt. Weiter schreibt uns dieser Trainer im Hebräerbrief: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung. Das heißt konkret, bring alles in deiner Beziehung zu den Menschen und zu Gott in Ordnung. Beginne heute neu. Was lässt dich nachlässig werden und macht dich in Bezug auf die Heiligkeit und auf persönliche Beziehungen gleichgültig? Ein Prediger beschrieb vier Arten von Menschen, die versuchen, ohne Heiligung auszukommen. Er nennt den Pharisäer. Er setzt sein Vertrauen mehr auf äußerliche Zeremonien statt auf Heiligung. Der Moralist glaubt, dass er keine Heiligung braucht, weil sein Leben so gut ist. Der Experimentalist. Sein gesamtes christliches Leben wird innerlich gelebt. Er kümmert sich nicht um sein Verhalten, sondern nur um seine Gefühle. Und dann nennt er noch den Rechthaber. In seinem christlichen Leben geht es nur darum, an die richtigen Lehren zu glauben, und er kümmert sich nicht darum, wie er lebt. Eine bittere Wurzel, Vers 15, ist eine Wurzel, die bittere Frucht hervorbringt. Es geschieht leicht, dass der Same der Bitterkeit in einer Gemeinde gesät wird, dann wächst nach einiger Zeit die Frucht heran, sie ist nicht sofort sichtbar. Bitterkeit verdirbt viele, sie entspringt einem Gefühl der persönlichen Verletzung. Menschen halten mit erstaunlicher Hartnäckigkeit an der Bitterkeit fest. Was sie tun müssen, ist, sich an die Gnade Gottes zu erinnern, die ihnen selbst zuteil wurde. Sie sollten beginnen, diese Gnade auf andere auszudehnen, die Menschen zu lieben, die es vielleicht gar nicht verdient haben. Und ich denke, du kennst Menschen aus deinem persönlichen Umfeld, wo es dir schwerfällt, diese Menschen einfach zu lieben und die dich vielleicht immer und immer wieder verletzt oder enttäuscht haben. Aber versuche mal, diese Gnade auf eben diese Menschen auszudehnen. Der Hebräerbrief ist die neutestamentliche Schrift mit den mit Abstand meisten alttestamentlichen Zitaten und Anspielungen. Man zählt 37 Zitate, 40 Anspielungen, 19 Zusammenfassungen von alttestamentlichem Material, 13 Verweise auf einen alttestamentlichen Namen ohne Bezug auf einen bestimmten Kontext. Der Hebräerbrief kommentiert hier in den Versen 16 und 17 ein alttestamentliches Beispiel. Keiner von euch soll ein sexuell unmoralisches Leben führen wie Esau, der Gott den Rücken gekehrt hatte. Für ein Linsengericht verschleuderte er das Vorrecht, als ältester Sohn das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Esaus Erstgeburtsrecht wurde Esau nicht einfach deswegen zurückgegeben, weil er es zurückhaben wollte. Er konnte es nicht wiedererlangen, weil er es gering geschätzt hatte. Und ich denke jetzt an all die Menschen um mich herum, in meinem Berufsleben, in meinem privaten Umfeld, vielleicht auch in der Verwandtschaft. Und da gibt es auch diese Menschen, die Gott immer und immer wieder ablehnen, zurückweisen. Diese Menschen leben offensichtlich gleichgültig gegenüber Gott. Das Evangelium ist nicht zu ihnen durchgedrungen. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Abschnitt. Lebe deine Berufung. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 28. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Kein Dynamit kann unser Reich sprengen. Dieses Reich ist unsere Stabilität in einer instabilen Welt. Gott auf wohlgefällige Weise dienen, wie kann dieser Dienst aussehen? Vers 28 eröffnet uns eine klare Sicht darauf. Unser wohlgefälliger Dienst beginnt damit, dass wir Empfänger sind. Wir empfangen ein unerschütterliches Reich. Unser wohlgefälliger Dienst wird durch Gottes Gnade in uns bewirkt. Lasst uns die Gnade festhalten. Unser wohlgefälliger Dienst ist von Scheu geprägt. Und hier wird es spannend. Was heißt Scheu? Ich habe im griechischen Grundtext nachgeguckt und da steht das Wort Eidos. Man findet es wirklich nur zweimal im Neuen Testament. Hier in Vers 28, also Kapitel 12 Hebräerbrief, aber auch in 1. Timotheus 2, Vers 9. Und dort steht: Männer sollen im Gebet ihre gottgeweihten Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Genauso sollen es auch die Frauen machen, in angemessener Kleidung, mit Sinn für das richtige Maß. Man kann also das griechische Wort eidos so übersetzen: ein Gefühl von Scham oder Ehre, Bescheidenheit, Schüchternheit, Ehrfurcht, Rücksichtnahme auf andere, Respekt. Und ich denke, eine Gemeinde ist gut unterwegs, die in den verschiedenen Diensten genau dieses Wort anwendet, dass der wohlgefällige Dienst von Scheu geprägt ist, eben von Bescheidenheit, Schüchternheit, Ehrfurcht, Rücksichtnahme auf andere und Respekt. Unser wohlgefälliger Dienst wird von einem starken Bewusstsein von Gottes Heiligkeit geprägt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und ich weiß nicht, ob dir dieses Bibelwort nicht auch ein bisschen Angst macht. Also mir ging es in der Vergangenheit immer so, wenn ich dieses Bibelwort gelesen habe, Gott ist ein verzehrendes Feuer, dann dachte ich immer, oh Mann, Alex, wirst du diesem Anspruch genügen? Wie wird es sein, wenn du Gott begegnest? Ich weiß aber, die Schuld der Sünde wurde in Jesus am Kreuz verzehrt. Und Gott ist ja immer noch derselbe wie in dem Augenblick, als Jesus Christus am Kreuz starb. Er ist heute immer noch derselbe Gott. Und ich weiß, dass dieses Feuer damals Jesus am Kreuz getroffen hat, dieses verzehrende Feuer. Gott hat dieses Opfer angenommen und ich kann da auch meinen Namen einsetzen. Gott hat meine Sünde dort am Kreuz weggenommen. Sie lag dort auf Jesus Christus. Dieses verzehrende Feuer kann mich nicht mehr treffen. Ich bin nicht mehr unter diesem Zorn Gottes, denn ich habe mein Leben Jesus übergeben. Also Alex, dieses verzehrende Feuer trifft dich nicht, sondern es traf Jesus Christus dort am Kreuz. Gottes Gerechtigkeit wurde dort erfüllt. Und das motiviert mich auch, meine Berufung zu leben. Und ich möchte dir auch Mut zusprechen, jetzt durch diese Radiosendung, dass auch du deine Berufung lebst. Lebe sie dort, in dem Ort, wo du lebst, in der Gemeinde, in die Gott dich hineingestellt hat. Trage dazu bei, dass deine biblische Gemeinde ein Ort der Inspiration und des Friedens ist, ein Ort des Gebets und ein Ort, an dem Menschen Jesus Christus, den besseren Vollender, kennenlernen. Ich wünsche dir dabei gottesreichen Segen und ich bete für dich. Die Sendung geht hiermit zu Ende. Mein Name ist Alex Schmidt. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, so kannst du jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen. Ich wünsche dir, bis wir uns wiederhören, eine gute und gesegnete Zeit. Mach's gut. Tschüss.